glatt vergessen, das anzumachen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, euch zu sehen. Danke. Habt ihr gut gefrühstückt? Oder hat jemand von euch schon Hunger? Oder noch Hunger vielleicht? Ich weiß nicht, nicht jeder schafft es ja, morgens zu frühstücken. Mir geht das manchmal auch so. Denn Hunger nach dem Wort Gottes, das ist richtig. Amen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Essen nach dem Gottesdienst. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf diesen Bibeltext, den ich uns heute mitgebracht habe. Ich habe uns was mitgebracht aus dem Johannesevangelium und ich finde das Johannesevangelium klasse. Das ist super dicht gepackt mit, ja, im Grunde mit theologischen Aussagen, mit Aussagen über Jesus Christus. Jede Stelle bezieht sich da auf die Stelle davor und auf die dahinter. Und es gibt viele rote Fäden, die man da entdecken kann, da drin. Super spannend. Wir gucken mal, dass wir gut durchkommen, dass ich nicht zu stark abgelenkt werde. Aber erstmal lese ich uns den Predigttext und dann gehen wir ihn gemeinsam durch. Und ich bitte euch, dass ihr dazu nochmal aufsteht. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 28 bis 36. Da fragten sie ihn, also die Menschen fragten Jesus, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aber nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Ich bete. Herr Jesus, du bist das Brot, das uns nährt. Du bist Gottes Wort, nach dem wir Hunger haben. Ich bitte dich, dass du uns heute begegnest, dass du zu uns sprichst in diesem Gottesdienst und dass wir ja von dir etwas mitnehmen können und gestärkt und gesättigt herausgehen. Berühre uns, sprich uns an, öffne uns die Augen, unsere Ohren und vor allem unsere Herzen. Amen. Der Text setzt an dieser Stelle recht abrupt ein. Darum erzähle ich kurz was zur Vorgeschichte, was davor passiert. Am Anfang von Kapitel 6 ist Jesus unterwegs in der Weltgeschichte und er zieht durch das Land, er predigt und er heilt und viele Leute kommen zu ihm und folgen ihm. Und den einen Tag versammeln sich richtig viele Menschen um ihn und es gibt nichts zu essen. Und irgendwie bekommen die Leute Hunger. Und dann ist die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann findet sich noch so ein Junge, der hat irgendwie zwei Fische und fünf Brote dabei. Und dann sagen die Jünger, ja, das reicht ja nicht, was können wir damit machen? Und Jesus meint, ja, gib's mal rum. Und am Ende reicht es für alle 5000 Menschen, die da sind. Ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Die wird häufig erwähnt in der Bibel. Das ist ein großes Wunder. Und die Leute nehmen das auch entsprechend auf. Das gibt einen riesen Aufstand. Alle sind außer sich. Da steht, die Leute kommen und sie wollen Jesus zu ihrem König machen. Das heißt konkret, sie wollen ihn zu ihrem Anführer machen im Aufstand gegen die Römer. Die Stimmung damals war politisch sehr angeheizt und eigentlich gab es dauernd Leute, die meinten, ja komm, lass uns die jetzt endlich aus dem Land jagen. Also sie wollen Jesus zu ihrem Anführer machen, aber er will das nicht und dann verschwindet er ganz schnell. Deine Jünger fahren dann mit dem Boot über einen See, weil das Ganze findet an einem See statt. Und den nächsten Tag fährt die ganze Menschenmenge, fährt die hinterher. Die wollen wieder Jesus sehen. Und dann kommen sie drüben am See an und treffen auch Jesu Jünger und sehen, ach Mist, Jesus ist gar nicht hier, der ist gar nicht mitgekommen. Und dann steigen sie wieder in die Boote und dann fahren sie nochmal zurück, wieder zurück über den See. Und da finden sie Jesus. Und in dieser Situation ergibt sich dann das Gespräch, das ich ins eben vorgelesen habe. Die Leute sprechen Jesus an und zuerst machen sie so ein bisschen Smalltalk. So, hey, was machst du denn hier? Wir fragen ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Heute Morgen haben wir dich ja noch gar nicht gesehen. Aber Jesus geht nicht drauf ein, sondern er kommt direkt zum Punkt. Super direkt ist er. Er sagt ihnen, ihr sucht mich nur, weil ihr gestern satt geworden seid. Ihr sucht doch nur nach mir, weil ihr gestern satt geworden seid. Und dann sagt er ihnen in Vers 27, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Also er redet nicht lange drum rum, sondern sagt ihnen gleich, was Sache ist. Sucht nicht nur nach dem Brot, was ihr gestern hattet und dem Fisch. Ihr könnt noch, wenn ihr wollt, könnt ihr noch was viel Besseres haben. Ist mal wieder typisch. Jesus durchschaut gleich die Leute, warum sie hier sind. Ja, okay, die wollen was zu essen haben. Das ist auch an sich nichts Schlimmes. Jeder will satt werden. Aber er hat eben noch viel mehr für sie auf Lager, noch viel mehr in petto, was sie noch nicht kennen und was viel besser ist. Und die Leute antworten darauf und sie fragen ihn, okay, ja, was müssen wir denn tun dafür? Was müssen wir denn tun, dass wir Gottes Willen erfüllen? Ne, Jesus ist ja unterwegs wie ein Rabbi, er predigt und er lehrt, also wie ein Lehrer. Und weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt eine Lektion, dann kann man ja eine Frage stellen, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortet, ja, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Starkes Statement. Anstatt lange irgendwie das Gesetz zu erklären oder ja, das wichtigste Gebot ist das oder die wichtigsten drei Gebote, nein, ganz einfach glaubt. Das erfüllt Gottes Willen. Und das ist übrigens auch schon der ganze Sinn von der Fütterung, sage ich es mal, oder von der Speisung. Es geht darum, dass die Menschen an Jesus glauben. Aber sie verstehen das nicht so ganz oder wollen noch mehr und sagen, ja, lass uns doch erstmal einen Beweis sehen. Wie können wir denn an dich glauben ohne ein Zeichen? Gib uns doch ein Zeichen, gib uns einen Beweis. Das finde ich mutig, muss ich sagen, an der Stelle, weil sie sind ja gerade hinter Jesus her, weil sie eben so ein großes Zeichen gesehen haben. Gestern sind sie satt geworden, sie haben davon gekostet, das hat ihnen wahrscheinlich geschmeckt und sie wollten Jesus zu ihrem Anführer machen. Aber jetzt sagen sie, nee, das reicht mir nicht, um zu glauben. Naja, was wollen sie denn für ein Zeichen? Sie wissen schon ganz genau, was für ein Zeichen Jesus ihnen vielleicht geben kann, damit sie dann an ihn glauben. Ne? Hey, ich habe da so eine Idee, was für ein Zeichen du uns geben könntest. Damals in der Wüste hat Mose doch Manna gegeben, den Menschen. Wie wär's, ne? Zwinker, zwinker, irgendwas mit Brot, so. Das wäre doch ein nettes Zeichen. Und sie haben sogar ein Schriftzitat, können das Ganze fromm verpacken. Hier in Psalm, ich weiß, 72 oder so ist das. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ne? Wäre das nicht ein Zeichen, was du uns jetzt geben könntest? Aber Jesus kontert, nein, erstmal, ihr habt das falsch ausgelegt. Das ist Quatsch mit Soße. Das echte Brot vom Himmel, das gibt es nicht von Mose. Kurzer Einwurf, in Kapitel 5 ging es schon darum, dass Jesus größer ist als Mose. Dass das, was er tut, wichtiger ist und nochmal alles überholt. Wer die Wichtigkeit vom Gesetz und von Mose eben, der das Gesetz gegeben hat, kennt bei den Pharisäern oder später beim rabbinischen Judentum, das ist eine wirklich große Aussage. Und im Johannesevangelium geht es auch immer wieder darum, um diese Rolle von Jesus, der noch so viel größer ist als Mose. Also, wie gesagt, es hängt alles super viel zusammen da drin. Also Jesus sagt, nein, nicht von Mose kriegt ihr dieses wahre Brot, sondern das gibt es direkt von Gott. Und das ist nicht das, was ihr gestern gegessen habt, sondern das wahre Brot, das ist der, der der Welt das Leben schenkt. Jesus weist die Leute jetzt schon zum zweiten Mal darauf hin, hey, ihr denkt noch zu klein. Ihr denkt noch zu klein, das ist nicht das Essen, das Oberflächliche, was ihr gestern hattet. Gott hat etwas viel Besseres für euch. Okay, und man könnte meinen, die Leute verstehen das jetzt. Sie werden jetzt direkt, okay, Herr, dann gib uns jetzt davon, von diesem Brot. Brot, das Leben schenkt, okay, klingt gut. Ja, her damit. Und die Leute werden direkt, und auch Jesus wird direkt in seiner Rede. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst nicht warten, bis ich irgendwas hervorzaubere und euch gebe, sondern es ist schon da. Ihr müsst nur an mich glauben. Das, wonach ihr sucht und was noch größer ist als das Brot von gestern, noch besser, der bin ich. Aber, und ich glaube, bei diesem Satz wird Jesus tief geseufzt haben. Zumindest stelle ich mir das so vor. Aber es ist, wie ich euch gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Jesus erinnert sich ja auch. Ja, ihr habt doch gestern schon ein Zeichen gesehen. Ihr habt doch gestern schon so ein großes Wunder gesehen. Habt davor noch gesehen, wie ich geheilt habe. Seid dann satt geworden, aber trotzdem glaubt ihr nicht. Wenn es nicht eigentlich tragisch wäre, wie verstockt die Menschen hier sind, dann könnte man es schon fast komisch finden. Das Problem ist nicht, dass die Leute überhaupt mit ihren Erwartungen, mit ihren Bedürfnissen zu Jesus kommen, sondern die Erwartungen, mit denen sie kommen, sind einfach um Dimensionen zu klein. Sie kommen nicht mit zu großen Anforderungen an Jesus, sondern im Grunde mit zu kleinen. Was sind die Erwartungen, mit denen wir zu Gott kommen? Was ist dein Hunger, der dich zu Gott treibt? Welches Bedürfnis bringt dich dazu, dass du dich aus vollem Herzen an Gott wendest? Bei mir sind das meistens die Momente, wo es mir schlecht geht, so richtig dreckig, ja. Wo ich gestresst bin und gerade nicht aus und ein weiß, wo ich einsam bin, wo ich traurig bin oder kraftlos und merke, Herr, gib mir Kraft, ich brauche neue Kraft. Oder wo ich mich hilflos fühle gegenüber einem Problem oder einer Sache. In solchen Situationen und an solchen Tagen ist mein Gebet, das muss ich leider ernsthaft zugeben, da ist mein Gebet, mein Suchen nach Gott ernsthafter als an anderen Tagen, wo es mir nicht so geht, wo es mir nicht so schlecht geht, wo es mir vielleicht ganz okay geht, ganz normal. Dass die Menschen mit ihrem Hunger zu Jesus kommen, ist nicht verkehrt. Das ist nicht schlecht, ja. Aber letzten Endes greift es zu kurz. Weil das ist ein oberflächlicher Hunger. Und die Nahrung, die sie zu sich nehmen, hält nicht lange vor. Genauso wenig ist es verkehrt, wenn wir mit unseren alltäglichen Nöten zu Gott kommen, mit unserem Kummer, mit unseren Sorgen, mit dem Stress, den wir haben oder der Traurigkeit oder vielleicht auch einfach mit dem Hunger, den wir haben, weil wir heute noch nicht dazu gekommen sind, was zu essen. Ich sage auch nicht, dass all das unwichtig wäre, im Gegenteil, ne? Gott sind selbst unsere kleinen Sorgen wichtig. Aber das ist eben nicht alles. Er hat für uns noch viel mehr, noch viel größere Sachen in petto. Ich glaube, manchmal ist so ein bisschen Hunger darum auch gar nicht schlecht. Hunger hat nämlich die Eigenschaft, dass er Menschen in Bewegung setzt. Wenn ein Mensch nichts zu essen hat, dann setzt er dafür viel aufs Spiel. Ein Mensch, der lange nichts gegessen hat, der geht auch klauen, auch wenn er denkt, nein, das ist falsch und sowas mache ich eigentlich nicht. wenn du das Gefühl hast, keine Wahl zu haben. Okay. Menschen fahren in kleinen Spielzeugbooten übers Mittelmeer, weil sie hungrig sind. Hungrig nach Essen oder hungrig nach einem besseren Leben, nach einer Perspektive für sich, für ihre Kinder. Hunger treibt an, ja. Spornt an. Satt sein, wenn man satt ist, so nach einem richtig deftigen Essen, das macht eher träge, ne? Erstmal ein Verdauungsschläfchen, erstmal ein kleines Nickerchen, jetzt will ich mich ausruhen. Die Bedürfnisse sind erfüllt. Oder sie sind vielleicht sogar übererfüllt, weil ich den Teller wieder viel zu voll gehauen habe. Und dann muss ich mich erstmal erholen von dem ganzen Essen. Das ist auch die Idee zum Beispiel beim Fasten. Ne? Eine Zeit lang mal auf Nahrung verzichten, mal so richtig Hunger haben, um sich selbst durch diesen Hunger dann wieder ins Fragen nach Gott zu treiben. Geht auch, wenn man auf andere Sachen verzichtet, aber Hunger ist der Klassiker, das ist ein Grundbedürfnis, das spürt man so richtig. Wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine abgefahrene Idee. Ne? Zu sagen, ey, mir geht es so gut, ich habe alles, was ich brauche, ich muss mal wieder erleben, wie es ist, wenn es mir schlecht geht, wenn mir was fehlt, damit ich wieder anfange, ernsthaft nach Gott zu fragen. Spannend. Das kann man übrigens auch umgekehrt machen. Man kann eine Wüstenzeit, also eine Zeit, in der es einem schlecht geht, in der man merkt, hey, mir fehlt was, mir geht es nicht gut, in eine Fastenzeit verwandeln. Indem man sagt, ja, okay, gut, mir fehlt was, und ich sehne mich danach, ich suche danach, ich brauche das, aber ich bekomme es nicht, ja, und ich leide daran, diesen Mangel zu haben. Dann kann man sagen, okay, gut, dann nehme ich das jetzt an, dann habe ich das jetzt nicht. Dann verzichte ich bewusst darauf und komme damit als Bittsteller vor Gott. Dann lasse ich zu, dass mich das wieder ins Fragen nach Gott treibt. Ich habe es das Manna-Prinzip genannt. Die Menschen kommen zu Jesus in dem Text mit der Bitte um Brot. Hey, gib uns Brot. Wie wäre es mit diesem Manna, was es damals in der Wüste gibt? Und Jesus sagt ihnen, nein, das eigentliche Brot bin ich. Wir haben den Text vorhin eben gehört. Ne? Gott versorgt sein Volk in der Not, in der Wüste mit dem, was sie brauchen. Jeden Tag gibt es frisches Brot, aber jeden Tag müssen sie es auch neu holen. Und wenn sie versuchen, es für morgen aufzubewahren, ist es schlecht geworden und ist es voller Maden. Nur am Sabbat, da reicht es auch mal für 2 Tage, weil da sollen sie nicht rausgehen und sammeln. Daraus lässt sich etwas lernen, das für unsere Beziehung zu Gott und für unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft ganz grundsätzlich ist. Ich sag mal, auch uns möchte Gott jeden Morgen mit frischem Brot versorgen. Das trifft einmal zu auf die Brötchen vom Bäcker oder meinetwegen ne, die Nahrung, die Grundnahrungsmittel. Darum bitten wir im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber vor allem trifft das eben zu auf Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Der uns jeden Tag neu begegnen will. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ich mache häufig die Beobachtung, dass zum Beispiel Jugendfreizeiten, christliche Sommerlager und sowas, viele von euch kennen das oder haben damit Erfahrung gemacht, das ist häufig ein sehr einschneidendes und sehr positives Erlebnis im Leben eines Menschen. Junge Menschen, Teilnehmer und Mitarbeiter nehmen sich da Zeit, beschäftigen sich mit ihrem Glauben, mit sich selbst, wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus, treffen wichtige Entscheidungen für ihr Leben. Und dann kommen sie oft total erschöpft von der ganzen Zeit, wenig Schlaf und viel zu tun, aber auch super erfüllt davon wieder zurück nach Hause. Sagen, ja, das war eine tolle Zeit und ich nehme so viel mit für mein Leben. Und diese Einstellung und dieses Gefühl, das trägt sie und das hält dann manchmal ein paar Wochen, vielleicht mal ein paar Monate, manchmal aber auch nur ein paar Tage, bis dann irgendwas anderes dazwischen kommt und das wieder überschattet. Und man versucht dann, ach Mensch, das war so toll, versucht sich daran zurückzuerinnern, wieder einen Zugriff zu bekommen auf das, was man erlebt hat und was man erfahren hat. Aber so richtig stellt sich das nicht mehr ein. Das Brot, das so frisch und so lecker war, ist nur noch ein alter Kanten geworden. Und es eignet sich nicht mehr um zum Verzehr. Man kann noch so ein bisschen drauf rumkauen, aber naja, wirklich gut ist das nicht. Man kann das übertragen auf viele Situationen. Ach, damals die Zeit, als ich noch frisch war im Glauben, als ich so gestärkt und gesättigt war durch Gottes Wort jeden Tag, in der sich vieles geprägt hat. Oder die tolle Evangelisation, die ich letztes Jahr erlebt habe, die mich angesprochen hat. Oder auch der Gottesdienst am Sonntag. Auch die beste Predigt, die dich bewegt und vielleicht genau deine Herzensthemen anspricht, die gerade für dich von Bedeutung sind, hält keine 7 Tage vor bis zur nächsten. Vielleicht 2 Tage, vielleicht 3. Aber das muss es auch nicht. All das muss gar nicht so lange vorhalten. Wir müssen uns keinen Vorrat anlegen an geistlichen Erlebnissen, weil Gott ja jeden Tag neu wieder neue Dinge für uns auf Lager hat. Und das ist okay so, das ist gut so. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ich will auch nicht unbedingt da stehen bleiben, wo ich an einem Tag bin, auch wenn es mir vielleicht super gut geht. Es gibt immer noch mehr zu entdecken und mehr zu erleben in meinem Leben und mit Gott. Gott hat jeden Tag noch viel mehr und noch viel Größeres für mich auf Lager. Für jeden von uns. Dazu kommt noch, dass jeder Tag anders ist als der vorherige, mit seinen eigenen Freuden und mit seinen eigenen Herausforderungen, mit dem, was spannend ist und was langweilig ist. Jeden Tag kann ich erleben, wie Gott mich beschenkt und mich bewahrt und wie er mich durch die individuellen Momente an jedem Tag trägt. Wenn ich mich offen bin für Gottes Reden, dann erlebe ich das. Man muss eine Sache investieren, das kostet Zeit. Das kostet Zeit, mich morgens oder wann auch immer hinzusetzen und mir die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, mich auszurichten auf Gott, mich zu versenken in der Schrift oder im Gebet, mich auszurichten auf Gott und auf das, was mich heute erwartet, was er vielleicht für mich bereit hat. Aber jede Beziehung kostet Zeit. In jede Beziehung muss man investieren. Weiß nicht, meiner Freundin ist das ganz aktuell natürlich. Ich muss mir Zeit nehmen für sie. Und manchmal muss ich auch Mühe investieren, nicht nur Zeit. Aber es lohnt sich. Man wird so viel, um so ein Vielfaches darum beschenkt. Wie viel mehr ist das bei Gott so? Jeden Tag können wir das erleben, dass Gott uns neu versorgt, mit dem, was aktuell dran ist, was gerade frisch ist. Gott gibt uns keine geistliche Tütensuppe. Nichts, was wir schnell aufkochen können, ein bisschen heißes Wasser drüber, umrühren, in 5 Minuten ist das fertig und dann sind wir auch damit durch und dann war es das. Das wäre schön einfach und praktisch. Manchmal wünsche ich mir das vielleicht. Ich sage, ach Mist, jetzt habe ich wieder so wenig Zeit. Nein. Gott schenkt uns keine geistliche Tütensuppe. Gott hat frisches und leckeres Brot für uns bereit. Oder anderes Essen, frische Zutaten, vielleicht Kartoffeln statt Brot oder auch mal ein Steak. Für die, die es lieber vegan möchten, gerne auch wer es vegan ist, wer das lieber hat. Ja, so ist das. Die Nahrung, die Gott für uns bereithält. Das, was wir mit ihm erleben, wenn wir uns auf ihn einlassen, das ist jeden Tag was Frisches und was Neues und die Zubereitung braucht vielleicht manchmal oder vielleicht auch das Essen braucht manchmal ein bisschen, aber es lohnt sich. In Klagelieder 3 heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Jeden Morgen ist es neu. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht singe, wenn ich das vorlese. Ja. Ihr auch, ja. Nehmt den Ohrwurm mit. Ich schenke ihn euch. Jeden Morgen ist Gottes Güte neu und jeden Tag erweist er uns neu seine Gnade. Das können wir erleben und darauf können wir uns freuen. Und darum wünsche ich uns das, dass wir mit diesem Hunger nach mehr, mit diesem Hunger nach dem wahren Brot immer wieder neu zu Jesus kommen. Jeden Tag neu. Weil wir jedes Mal wieder erleben dürfen, er hat Brot des ewigen Lebens für uns. Ja, er ist selbst das Brot des ewigen Lebens. Halleluja, wir haben einen großen Gott. Amen. Wir singen, wir loben Gott gemeinsam.